Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Azadeh Peshman am Mikrofon und einem japanischen Popstar. Über das Phänomen der japanischen Idols und Rio, so heißt die Sängerin, die wir gerade eben gehört haben, was dahinter steckt und warum Männer sich zu seichtem J-Pop in Ekstase tanzen, darum geht es unter anderem im heutigen Kompressor. Was der Grammy für Sänger ist, ist der Pulitzer-Preis für Journalisten. Aber nicht nur. Auch Lyrik, Theaterstücke und Karikaturen werden jedes Jahr prämiert. Gestern Abend deutscher Zeit wurden die Preisträger bekannt gegeben. In der Kategorie Karikatur ist das Darren Bell. Über ihn spreche ich jetzt mit Martin Sonntag. Er leitet die Karikaturagalerie für komische Kunst in Kassel. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Hat Darren Bell den Preis zurecht bekommen?
Ich finde schon, soweit wir das hier auf der anderen Seite des Atlantiks beobachten können, was die amerikanischen Zeichner da fabrizieren, kann man schon sagen, dass Darren Bell da ganz sicher preiswürdig ist und auch zu Recht ausgezeichnet wurde.
Mhm. Was ist das Spezielle an seinem Stil? Was macht sein Stil aus?
Was mich bei seinen Sachen begeistert, nun muss ich dazu sagen, dass wir hier in Deutschland wirklich nicht täglich den kompletten Überblick über die amerikanische Zeichnerszene regelmäßig erhalten. Aber wenn man sich die Sachen von Darren Bell dann mal anguckt in den vielleicht reduzierten Überblick, ist diese Vielfältigkeit in seinem Stil, das finde ich unglaublich toll. Er ist sehr politisch und auch sehr strikt in dem, wie er zeichnet, aber er kann stilistisch eine unglaublich große Bandbreite bedienen. Von so einem klassischen New Yorker-Stil, wo eigentlich eine Schwarz-Weiß-Zeichnung nur mit einer Textzeile untertitelt wird, bis hin zu grafischen Arbeiten und Arbeiten, die wie klassische Karikaturen daherkommen, aber auch Arbeiten, die einen Comic-Stil zeigen. Also das ist also eine tolle Facette, die er da uns präsentiert.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, dass er teilweise auch seinen comicartigen Stil bedient. Worin liegt denn der Unterschied zwischen Comic und Karikatur? Also gerade bei Darren Bell überschneiden sich die Sachen ja so ein bisschen.
Er kommt ja eigentlich aus dem Comic, ist ein Comiczeichner von Hause aus, hat aber auch schon sehr früh angefangen, Karikaturen und Cartoons zu zeichnen. Und jetzt kommen wir auch in Deutschland immer in die große Bredouille, den Unterschied zwischen Cartoons und Karikaturen zu erklären. Die Kurzversion ist vielleicht, dass die Karikatur personalisiert ist und man erkennt die Personen, die darauf prominent gezeichnet sind. Der Cartoon ist nicht personalisiert. Es geht um irgendwelche Leute, die da gezeichnet sind. Das ist eine ganz, ganz knappe, runtergebrochene Erklärung nur. Und diese beiden Genres unterscheiden sich natürlich durchgehend vom Comic, während der Comic natürlich eine Bildergeschichte erzählt. Und dadurch, dass der Comic diese eine Geschichte erzählt, hat er viel mehr Möglichkeiten. Er kann mit Zooms arbeiten, er kann rangehen. Das ist eine sehr viel plastischere Darstellung möglich. Und wenn man das dann in einen Einbild-Cartoon bringt, ist das sehr auffällig, wie mit Schatten gearbeitet wird, wie mit Lichteffekten gearbeitet wird. Das weist dann sehr deutlich auf den Comic hin. So würde man als Cartoonist eigentlich nicht arbeiten. Und das ist aber ganz toll, wie er das macht.
Was wir auf der Webseite sehen des Pulitzer-Preises, ist ja auch sehr divers. Also es gibt da ein Bild, da sieht man drei, also ziemlich offensichtliche Nazis. Einer hat das Hakenkreuz auf dem Oberarm tätowiert. Alle drei sind bewaffnet und tanzen, blicken ziemlich finster drein und im Hintergrund sieht man Donald Trump, beziehungsweise das, was ihn darstellen soll. Und darüber steht, don't blame me, I didn't tell them to dance. Und er spielt währenddessen Geige, also beschuldigt nicht mich. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass sie tanzen sollen. Wie politisch ist Darren Bell aus Ihrer Sicht?
Also er ist in den Sachen, die man da kennt und auf der Seite von Pulitzer sieht, natürlich sind das sehr politische Zeichnungen. Es geht sehr deutlich gegen die Trump-Administration, gegen Trump selbst. Und natürlich sind das alles Zeichnungen, die in Tageszeitungen erscheinen, die natürlich auch politisch sein sollen. Und das macht ihr dann aber auch ganz gut. Auch gerade diese Zeichnung, die Sie beschrieben haben, ist also eine ganz klassische Karikaturen, der ganz wunderbar aufgedröselt ist, wie der wie Darren Bell Trump sieht und wie er ihn kritisiert. Das kommt da sehr auf den Punkt, ist sehr pointiert und vor allem ist es auch erkennbar. Also man erkennt den Trump, wie er anhand seiner Tolle, ist ja relativ einfach, da freuen sich die Zeichner. So eine Tolle, das wünscht sich ja jeder Zeichner, dass Politiker sich so für ihn bereitstellen.
Darren Bell hat den Pulitzer-Preis in der Kategorie Karikatur bekommen. Darüber habe ich mit Martin Sonntag, Leiter der Karikatura-Galerie für komische Kunst in Kassel, gesprochen. Vielen Dank.
Gerne.
Wer an Idols denkt, dem fällt vermutlich als allererstes die Castingshow ein, in dem der beste Sänger oder die beste Sängerin des jeweiligen Landes gesucht wird. In Japan bezeichnen sich um die 10.000 junge Mädchen als Idols, die seichte Popsongs in Schuluniform performen. Erfolgreich sind sie vor allem, weil sie eine riesige Fangemeinde haben. Oft sind das Männer mittleren Alters, die all ihre CDs kaufen, selbst Fanartikel herstellen und ihr ganzes Leben nach den Idols ausrichten. Otaku nennt man in Japan die Hardcore-Ultra-Fans der Idols und damit kennt sich besonders gut die Japanologin Dina Zank aus. Hallo.
Hallo.
Worum geht es denn bei den Idols? Was macht sie aus?
Ja, also Sie haben die Castingshows erwähnt. Die Idols werden gecastet, zum Teil auch durch Bewertungen ihrer Fans, kämpfen sich zum Teil aus dem Untergrund hoch bis in den Mainstream. Es gibt auch Untergrund- und Mainstream-Idols, aber man darf das nicht so als Musikgruppe verstehen oder als Sänger, Tänzer, sondern da geht es eher um das Gesamtkonzept und um das Verkaufen von Träumen, von Zuneigung und einer eher persönlichen Bindung, und dem Zusehen des Aufstrebens dieses Menschen als wirklich um Singen. Also die sind sehr weit aufgestellt und machen auch andere Dinge. Eigentlich eher wie Influencer, wenn sie es so wollen.
Influencer machen ja auch Musik und die Idols eben auch. Deswegen hören wir mal ganz kurz rein, wie sich das anhört. Das japanische Idol Rio haben wir gerade gehört. Musikalisch ist das ja jetzt nicht innovativ. Trotzdem pilgern die Otaku zu den Konzerten. Sie haben jetzt auch gerade angesprochen, dass es um viel mehr geht als nur die Musik. Und man sieht im Publikum auch immer die Männer mittleren Alters, wie sie die Choreografien ziemlich synchron tanzen und in so eine regelrechte Ekstase verfallen, sich auch regelmäßig treffen mit den Idols. Warum machen Männer um die 40 das?
Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen und da gibt es reichliche Spekulationen. Aber ich denke, dieses Gefühl, mit anderen Gleichgesinnten aus sich herauszugehen, das ist was sie in Japan gesellschaftlich eigentlich gerade bei Männern mittleren Alters eher weniger haben. Also da geht es dann darum, ein gesellschaftlich akzeptables Mitglied zu sein, dem Job nachzugehen, eine Familie zu haben. Und da ist es natürlich ein Gegenkonzept, dass man eben aus sich rausgehen kann, frei tanzen kann. Ja, und eben auch anfeuern. Also dieses Tanzen ist nicht immer nur Ausdruck von Glückseligkeit, sondern auch das Anfeuern für den Star und zu zeigen, dass man also hinter dieser Person steht auf der Bühne. Ja.
Die Idols, die tragen meist auch sehr kurze Röcke und bei den persönlichen Begegnungen zwischen den Fans und den Idols, da dürfen sie die Hände schütteln. Und dieses Händeschütteln, das ist in Japan auch eher sexuell konnotiert, anders als bei uns jetzt. Und in der Mediathek, in der WDR-Mediathek, da gibt es auch gerade einen Film, Tokyo Idols, eine Dokumentation über Idols. Da wird auch gezeigt in der einen Szene, wie ein Mann bei einem solchen Fantreffen gar nicht mehr die Hand des Idols loslassen will und weggeschoben werden muss. Also wie sexuell aufgeladen ist das Ganze?
Ja, also das ist sicherlich nicht zu verallgemeinern. Es gibt zum einen natürlich, man muss sehen, wenn man kritisch darauf guckt, diese Idols sind zum Teil erst 12, 13, 14 Jahre alt, haben sehr kurze Röcke, bewegen sich aber relativ aufreizend, schwingen die Beine über den Kopf und so weiter. Also ich finde das schon relativ kritisch, da muss man natürlich sehr aufpassen, in welche Bereiche das geht. Auf der anderen Seite, in Japan selber spricht man immer von Moe, das heißt jemanden sozusagen bewundern, ohne sexuell zu begehren. Und dass es da wirklich eher um diese Zuneigung, diese Person zum Anfassen und eine andere Person, auf die man sozusagen die eigenen Erfolgswünsche auch übertragen kann. Also vielleicht so eine Art Tochter, Freundin, Muttergefühl in einem, wenn Sie so wollen. Also eine Zuneigungsperson für diese doch oftmals sehr, also alleinstehenden Männer, die irgendwo in ihrem Leben das Gefühl haben, nicht so ganz zu passen und dann eben ihre ganzen Ersparnisse und so weiter in diese Idols stecken, die ihnen sozusagen einfach ein Stückchen Glück geben. Und das Erfolgsrezept dieser Marketingmaschinerie, die dahinter steht und dass man eben die Leute dazu bekommt, alles zu kaufen von dieser Person oder was diese Person dann eben nach Feierabend, nach dem Konzert noch anbietet übers Internet zum Beispiel, ist eben, dass es Personen sind zum Anfassen, dass jeder das Gefühl hat, wenn er zu diesem Mädchen geht, das Mädchen weiß genau, wer er ist, weiß genau, wie lange er schon Fan ist, bedankt sich natürlich 100.000-fach. Aber das ist natürlich sehr kritisch, weil diese sexuelle Variante, das ist tatsächlich so mit dem Händeschütteln, das ist in Japan nicht unaufgeladen. Und es gibt auch das Gesetz eben, dass Idols keinen Partner haben dürfen. Und das ist eben das Kritischste überhaupt. Also da gab es auch mehrere Skandale schon. Also der letzte ganz große in den Medien, der bis hierher bekannt wurde, von Minami Minegishi, also ein Mitglied von AKB48, die einen Freund hatte und deswegen ihren Kopf geschoren hat, als das rauskam, in Schande sozusagen und sich auf Knien heulend entschuldigt hat über das Internet bei ihren Fans und um Vergebung gebettelt hat. Und das ist natürlich was, wo man wirklich gucken muss, wie, in was für eine Zeit passt das überhaupt? Das passt überhaupt nicht mehr zum modernen Lebensmodell. Und das ist auch nichts, was eine Frau in ihrer Entwicklungsphase durchmachen sollte.
Ja, das klingt eher sehr mittelalterlich und mehr als konservativ. In dem Publikum, also bei all diesen Konzerten, die die Idols geben und auch bei den Treffen, da sieht man, dass die Otakus, also die Hardcore-Fans, eigentlich auch immer nur Männer sind. Also ich habe da selten Frauen gesehen, zumindest kam das in der Dokumentation nicht vor. Ist diese Figur des Idols, ist das nicht interessant für Frauen oder für junge Mädchen in Japan?
Also ganz so ist es nicht. Also in der Dokumentation, die habe ich auch gesehen, ist es tatsächlich so, dass es sich nur um weibliche Idols dreht. Aber in Japan gibt es das auch umgekehrt. Es gibt auch aufstrebende, also vor allem Chika-Idols, also Untergrundbands, die sind rein männlich. Boygroups sozusagen in allen möglichen Musiksparten. Und da auf den Konzerten werden sie fast nur junge Mädchen finden. Der Unterschied, den ich persönlich festmachen konnte, weil ich beides schon erlebt habe, ist der, dass auf der weiblichen Seite die Fans meistens im gleichen Alter sind. Das heißt, da geht es auch wirklich um Anhimmeln von Personen im gleichen Alter, sich verlieben irgendwie in den Star und so. Aber eben auch dieses, was definitiv gleich ist, ist dieser Gedanke, dass das Idol allen Fans gehört, dass also niemand dieses Idol anfasst, niemand hat das Recht, mit dem Idol irgendwie eine Liebesbeziehung einzugehen, sondern das Idol existiert, und ich sage jetzt bewusst das Idol und nicht der oder die, existiert einfach nur, um die Fans glücklich zu machen.
Über das Phänomen der Idols und die Otakus, das sind die Hardcore-Fans der Idols in Japan, habe ich mit der Japanologin Dina Zank gesprochen. Dankeschön.
Dankeschön, Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Heike Bredul.
Der verheerende Brand in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame ist komplett gelöscht. Experten konnten am Morgen eine erste Schadensbilanz ziehen. Aus Paris, Marcel Wagner.
Anders als es zunächst den Anschein hatte, ist der Innenraum der Kathedrale nicht komplett zerstört. Nach dem ersten Augenschein gäbe es sogar Hoffnung, dass einige der großen Gemälde, die an den Wänden fest verankert waren, noch restauriert werden könnten, sagte ein Feuerwehrsprecher, der aber auch betonte, dass das Feuer unschätzbare Schäden verursacht habe. Viele Kunstschätze, die sich in der Kirche befunden hatten, darunter die Reliquie der Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, konnten gerettet werden. Erste Bilder vom zerstörten Innenraum lassen vermuten, dass sogar einige der bedeutenden Kirchenfenster den Brand überstanden haben könnten.
Die geretteten Kunstschätze werden vorübergehend in den Louvre gebracht. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte noch in der Nacht den Wiederaufbau der fast 900 Jahre alten Kirche an.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble.
Der Wiederaufbau wird wahrscheinlich hunderte Millionen Euro kosten. Dafür gibt es bereits Hilfszusagen. Die Vereinten Nationen sicherten Frankreich ihre Unterstützung zu. UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay sagte, eine Kommission stehe bereit, um den Brandschaden zu bewerten. Auch zwei Pariser Unternehmer sagten Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro zu. Der Brand hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. UNO-Generalsekretär Guterres zeigte sich schockiert über die Bilder aus Paris. Bundeskanzlerin Merkel teilte mit, es tue weh, diese schrecklichen Bilder zu sehen. Auch Queen Elizabeth drückte ihre Bestürzung aus. Die Glocken des Berliner Doms wurden aus Solidarität am Mittag geläutet. Ein Vatikansprecher sagte, Papst Franziskus werde für alle beten, die von der Katastrophe betroffen seien. Die Staatsanwaltschaft in der französischen Hauptstadt leitete eine Untersuchung ein, an der 50 Ermittler arbeiten. Derzeit gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung. Clemens Höges rückt in die Chefredaktion des Nachrichtenmagazins Der Spiegel auf. Seine bisherige Funktion als Blattmacher werde er zunächst weiter ausüben, teilte Der Spiegel mit. Höges nimmt den Platz ein, für den eigentlich Ulrich Fichtner vorgesehen war. Fichtner war Vorgesetzter und Förderer des Reporters Klaas Relotius, dessen jahrelanger Betrug im Dezember vergangenen Jahres öffentlich geworden war. Bereits im März hatte Der Spiegel mitgeteilt, dass Fichtner die neue Position nicht übernehmen werde. Höges arbeitet seit 1990 beim Spiegel und war in dieser Zeit Korrespondent im In- und Ausland, Ressortleiter, stellvertretender Chefredakteur und Autor. Nach dem Skandal um die Vergabeinstitution des Literaturnobelpreises schreibt das ausgetretene Mitglied Katharina Frostenson ein Buch über die Schwedische Akademie. Das Werk wird im Mai erscheinen. Das teilt der schwedische Buchverlag Polaris mit. Der Skandal bei der Akademie dreht sich um Frostenson und ihren Ehemann Jean-Claude Arnault. Dieser wurde Anfang Dezember wegen Vergewaltigung zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie bereits gegen das Urteil der Vorinstanz ging er dagegen in Berufung. Die Akademie wirft den beiden auch vor, die Literaturnobelpreisträger vorab ausgeplaudert und damit gegen ihre Geheimhaltungspflicht verstoßen zu haben. Wegen des Streits gab es 2018 keinen Literaturnobelpreis.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
In Ländern wie dem Irak oder in Jordanien, also in allen Regionen, in denen es wärmer ist als in Westeuropa, werden Flachdächer aktiv genutzt. Zum Wäschetrocknen zum Beispiel oder um darauf zu schlafen, wenn sich das Haus im Sommer zu sehr aufheizt. Das Dach des Metropolitan Museums in New York hat eine ziemlich naheliegende Funktion gefunden. Kunstwerke ausstellen. Kai Clement hat sich das Ganze angesehen.
Gerade in dem Moment, als Museumschef Max Hollein die Ausstellung auf dem Dach des Metropolitan eröffnen will, da geht ein Wolkenbruch nieder. Alicia Quade rettet sich zusammen mit allen anderen ins Innere des gigantischen Universalmuseums. Sie trägt den Segen des Himmels oder die Strafe der Götter, wie immer man möchte, mit Humor.
Ich glaube, ich habe mich mit ein paar Göttern angelegt, aber das ist in Ordnung so. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Es muss ja auch ein bisschen stürmisch sein, also den Emotionen folgen sozusagen.
Mit den Göttern angelegt, vielleicht auch deshalb, weil Alicia Quade selbst ein wenig Göttin spielt. Auf und zwischen aufrecht stehenden Rechtecken aus Stahl scheinen tonnenschwere, wuchtige Steinkugeln fast schwerelos zu schweben, jeder Erdanziehung Hohn zu sprechen. Man fühlt sich an Sonnensystemmodelle erinnert.
Also es ist sozusagen Stahl gewordenes menschliches System und menschlicher Ehrgeiz.
Es ist ein Spiel mit der Schwerkraft, ein Spiel mit Weltenerfassung, mit Verstehen und Begreifen. All das zugleich mit einer großen Prise Illusion und Ironie. Die schiere Größe der beiden Skulpturen, noch dazu vor der Großstadtkulisse von New York mit ihrem dichten Hochhausgewirr, all das bietet eine perfekte Inszenierung.
Diese Kulisse, die einem diese ja fast schon karikaturhafte Stadt bietet, mit der Position des Museums, das ja quasi die ganze Menschheitsgeschichte abdeckt. Ne? Also man steht ja quasi auf dem Dach der Menschheitsgeschichte. Wenn man von verschiedenen Perspektiven schaut, kann man auch sehen, dass es dann Momente gibt, wo diese Sphären scheinbar auf diesen Hochhäusern ruhen. Also es wären Sockel für eben diese möglichen Welten, die aber natürlich auch uns widerspiegeln.
Kuratorin Kelly Baum hat die Ausstellung vorbereitet. Für sie verbindet Alicia Quade Schönheit, Schein und Tiefe.
Ihre kritische Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Philosophie, die Materialien, die sie verwendet, aber auch ihr sehr elegantes Spiel mit Illusionen. Alicia verwirklicht Dinge, die es doch unmöglich auf dem Planeten Erde geben kann. Unmittelbar zu Füßen des Museums liegt der Central Park. Auch dort hat Alicia Quade schon ausgestellt, Against the Run. Mit dieser Uhr, bei der sich aber das Ziffernblatt bewegt, hat Quade das Verständnis von Zeit verwandelt. Auf der Biennale von Venedig war sie vertreten, jetzt also der Dachgarten des Metropolitan Museums. Ein großartiges Gefühl, sagt die Künstlerin und muss dann über sich selber lachen.
Es ist ja wirklich sowas, was man sich vorstellt, was man, also fast einer kindlichen Vorstellung entspricht, was man mal so gerne erreichen würde, sozusagen.
Kaum hat mit dem Österreicher Max Hollein, ein deutschsprachiger Museumsdirektor, das MET übernommen, stellt auf dem Dachgarten eine deutschsprachige, in Berlin lebende Künstlerin aus, wobei Alicia Quader aus Polen stammt.
Das ist einerseits Zufall, natürlich lange Planung, auf der anderen Seite für mich eine besondere Freude. Mit Alicia Quade verbinde ich schon einiges. Wir hatten auch ein großes Projekt gemeinsam in Frankfurt und insofern ist diese Rooftop Terrace Commission für Alicia Quade sicherlich auch ein sehr schöner Beginn auch meiner intensiven Zeit hier mit.
Auf das Dach des Museums prasselt unterdessen weiter der Aprilregen, bringt den Stahl und die aus Brasilien bis Norwegen zusammengetragenen Steine zum Glänzen. Die Gewichtslosigkeit der Kugeln ist natürlich eine scheinbare, aber da schmunzelt Max Hollein. Sorgen um sein Gebäude macht er sich nicht.
Das Dach wird es statisch tragen. Ich glaube, das hat Alicia Quade hervorragend gelöst. Wir haben allerdings nichts anderes erwartet.
Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museums, in einem Beitrag von Kai Clement.
Gestalten. Architektur und Design.
Auf das Wetter im April ist ja bekanntlich selten Verlass, aber so langsam wird es Frühling und das sieht man jetzt auch im Straßenbild. Kirschbäume blühen und verwandeln Straßenzüge und Gärten in einen rosa Traum. Und in so einer Straße wohnt unser Gestalten-Kolumnist Nikolaus Bernau. Hallo.
Hallo.
Warum ausgerechnet Kirschbäume?
Weil sie schön sind. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, unter anderem beim Gartenbauamt im Bezirk Reinickendorf. Das ist einer der größten Berliner Bezirke. Die haben mehr als 44.000 Bäume. Und die haben das auch ganz klar gesagt, das ist einfach ein schöner Farbtupfer. Das macht Freude, das bringt sozusagen ein Gefühl von frühem Frühling in die Stadt hinein. Und das ist gerade so in den Städten, die ja so ein bisschen industriell geprägt sind, dazu gehörte ja auch mal Berlin, ist das ein Farbtupfer. Das ist das Entscheidende. Also es hat überhaupt nichts mehr zu tun mit den Obstbaupflanzungen, die man beispielsweise im 18. und 19. Jahrhundert gehabt, wo man auch in den Innenstädten durchaus Obstbäume gehabt hat, die ja dann auch wunderschön geblüht haben. Teilweise, wenn es sie heute noch gibt, in kleineren Städten findet man sowas. Ich habe das jetzt gerade in Wittstock zum Beispiel gesehen. Da hat man dann eine tolle Apfelblüte mitten in der Innenstadt oder zumindest in einem Vorort. Da ging es auch durchaus darum, dass man die Früchte am Ende haben will. Die will man aber heute in den großen Städten auf gar keinen Fall haben. Deswegen werden Mandeln, und die gibt es auch ab und zu mal, vor allem in Parkanlagen, oder Kirschen immer als Zierkirschen benutzt. Das heißt, mit ganz kleinen, ganz harten Früchten, die freuen vielleicht noch die Vögel im Großen und Ganzen, aber sie freuen auf keinen Fall die Kinder. Das heißt, die essen diese Sache nicht, weil ja bei den Früchten, logischerweise, wenn sie oft so einfach auf die Straße fallen, kann keine Qualitätsgarantie geliefert werden. Das sagte mir der Herr vom Straßenbauamt, ich war einfach völlig begeistert, dass der Staat sich auch noch um solche Feinheiten kümmert wie die Qualitätsgarantie. Es dreht sich im Wesentlichen um Schönheit und es gibt einen echten Profiteur davon, das sind nämlich frühe Bienenvölker, die in der Obstbaumblüte, sei es jetzt eine sinnvolle oder nicht Blüte, wirklich die erste Nahrung finden. Deswegen wird das sehr gerne gemacht.
Also Schönheit ist wichtig bei Straßenbäumen. Gibt es bestimmte Trends oder Moden bei Straßenbäumen?
Ja, offensichtlich. Wenn man sich das so über die längere Zeit anguckt, beispielsweise im 19. Jahrhundert waren Platanen ungeheuer populär mit diesen großen, breit ausgestreckten Bäumen. Das kam letztlich aus Paris mit den Kronen, die über die Boulevards rübergeragt haben oder über die Plätze. Das wollte man in ganz Europa kopieren, zum Beispiel in Berlin auf der Straße am Kurfürstendamm hat man einfach die ganze Straße mal mit Platanen besetzt. Das sieht dann auch schon so pariserisch aus. so elegant und schön. Und Platanen sind ja auch ausgesprochen schöne Bäume. Oder in den 20er und in den 50er Jahren wurden Birken ganz systematisch in Vororten und in Siedlungen gesetzt, weil dieser leichte, zarte Stamm und dieses Grau und Weiß und Silber, das passte besonders gut zur modernen Architektur, die ja selber oft sehr hellfarbig ist, manchmal sogar weiß, und eben auch dieses Zarte und Leichte ausdrücken sollte. Und heute sind es eben tatsächlich ab und zu mal sehr bunte Bäume, bei denen man, habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen reinbringen will, ja, wir haben diese Stadt inzwischen so versteinert, die braucht irgendwo so einen richtigen Knalleffekt. Und also eine ganze Straße in Rosa ist ein Knalleffekt. Das kann man überhaupt gar nicht bestreiten.
Woher kommt denn diese Leidenschaft und diese Faszination für die Farbe Rosa her?
Ich denke, es hat ganz viel zu tun mit einerseits ja einer kulturellen Bedingung, dass man in den letzten 80 Jahren so etwa angefangen hat, Rosa mit weiblich zu assoziieren und mit elegant und mit zart vor allem, was wiederum ein Reflex ist darauf, dass man seit den 1870er Jahren sehr stark nach Osten geguckt hat, vor allem nach Japan, nach China, wo es eben schon ganz, ganz lange diese Faszination der Kirschbaumblüte vor allem gibt und dieses zarte und wegfliegende, das beim leisesten Windhauch gibt es ja unglaublichen rosa Teppich. Also bei mir auch in der Straße ist wirklich faszinierend, wenn plötzlich der ganze schwarze Asphalt weg ist und dann nur noch so kleine Blüten rumliegen. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass das eine, es gibt auch eine ganz pragmatische Angelegenheit. Gerade Kirschbäume, aber auch Mandeln sind einfach praktisch, weil sie zwar eine sehr schöne Blüte haben, aber die verweht ganz schnell. Die stört die Menschen sozusagen nicht groß. Die Früchte sind, wie gesagt, auch nicht groß so, dass man den Matsch mit in die Wohnung tragen kann. Das kommt zum Hygienebedürfnis entgegen, was ja doch seit dem Zweiten Weltkrieg sehr weit verbreitet ist. Wir wollen unsere Stadt auf jeden Fall hübsch sauber haben. Und dazwischen kann sie mal zwar so ein bisschen blättrig aussehen, aber das soll auch ganz schnell verschwinden. Weswegen zum Beispiel Birken äußerst unbeliebt geworden sind. Das hat nicht nur was mit Allergien zu tun, sondern es hat viel auch damit zu tun, dass Birkenblätter so extrem gut kleben.
Sie haben jetzt gerade Japan erwähnt, damit assoziiert man ja auch Kirschbäume sehr. Die Faszination, die liegt aber auch schon länger zurück, oder?
Die Faszination für Japan auf jeden Fall, die beginnt eben in den 1870er Jahren. Seitdem gibt es diesen Blick nach Osten, auch dieses Blick auf das Zarte, das Elegante. Japan hat das unglaublich gut als Werbung benutzt, indem man zum Beispiel Geishas auf großen Plakaten gedruckt hat und da war immer irgendwo eine Kirschblüte zu sehen oder dann hinten am besten noch der Fujiyama, am besten Fujiyama, Kirschblüte und Geisha vorne und dann irgendwie noch so ein kleines Häuschen mit einer zarten Brücke. Selbst in den 50er und 60er Jahren, als Japan voll durchindustrialisiert war und dieses Image real gar nicht mehr zu erleben war oder nur noch ganz selten, da waren diese Plakate weltweit, wurden die geklebt und wurden auch richtig zu Sammlungsgegenständen. Und es ist schon interessant, dass in Berlin beispielsweise in den 1990er Jahren, richtig als Geschenk zur deutschen Wiedervereinigung, hat ein Japaner der Stadt oder jedem Bezirk der Stadt eine ganze Straße mit japanischen Kirschen geschenkt. Ich habe offensichtlich das Glück, in einer dieser Straßen zu leben. Aber es gibt eben auch ganz viele japanische Kirschgärten, Gartenanlagen in botanischen Gärten oder in Gartenbauanlagen, wie zum Beispiel in Erfurt, die geradezu ein Rausch in Rosa sind und heute ungeheuer beliebt sind, um dann dort das Hochzeitsfoto zu machen. Das heißt, dieser Farbeffekt, den man so in die Stadt reingetragen hat, der kommt zwar von draußen, ist aber längst völlig adaptiert von den Leuten und als ein Teil unserer Frühjahrskultur, dass man irgendwo einen Baum haben will, der ganz schnell entblüht und dann ja eigentlich ziemlich langweilig ist, weil Kirschen und Mandeln sind als grün ziemlich banal. Da ist jede Birke, jede Buche, jede Eiche viel, viel interessanter, aber sie haben eben nicht so tolle Blüten.
Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau über Kirschbäume. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.